Das Jahr 2020 war ein besonderes. Nahezu alle Lebensbereiche waren von Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst. Vor allem Veranstaltungen waren lange Zeit nicht möglich. Irgendwann, dann ging es wieder, wenn auch mit Abstand und anderen Vorsichtsmaßnahmen. Genau in dieser Zeit wurde in Erfurt eine Veranstaltungsreihe zu Hörkunst initiiert. Und Kunst ist oft zeitlos, weswegen wir jetzt in den nächsten 2 Stunden nochmal eintauchen. In die Inseln der Fantasie.
Radio frei.
Ihr seid bei Radio frei und in den nächsten 2 Stunden, da hört ihr einen Veranstaltungsmitschnitt vom 27. September dieses Jahres. Er fand im Haus Dacherrüden hier in Erfurt statt und gehört zur Reihe vom Hörensagen, dem Salon für akustische Kunst. Dieser Sonntagnachmittag stand unter der Überschrift Inseln der Fantasie. Die Initiatorinnen hatten sich wieder Klangkünstlerinnen und Hörspielmacherinnen eingeladen. Viel mehr will ich jetzt hier gar nicht sagen, denn es startet gleich mit einführenden Worten von Barbara Kennewick. Ich wünsche uns in den nächsten 2 Stunden gute offene Ohren und ein feines Gespür für klangliche Inspirationen.
Guten Tag, guten Nachmittag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Inseln der Fantasie zwischen Introspektion und Realitätsflucht. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, trotz Corona. Mit ganz viel Abstand können wir das ja heute gut bestreiten. Wir haben 2 Stücke zu Gast, 2 Hörspiele, die wir in Auszügen hören werden, die sehr unterschiedlich sind. Und trotzdem beide das Thema Reibung, Innenwelt, Außenwelt beleuchten. Geh dich dichtig von Ruth Johanna Benrath, die hier auch zu Gast ist, glücklicherweise, beinhaltet vielleicht eher so ein bisschen die Introspektion, behaupte ich jetzt mal. Und Nach Mitternacht von Barbara Meerkötter, die auch hier ist, beschreibt die Realitätsflucht beziehungsweise die notwendige Flucht vor der Realität. Dieses Stück hat auch eine starke politische Dimension. Als 3. Gast haben wir heute Hanna Hartmann, die sitzt da hinten, eine Klangkünstlerin mit ihrer Performance Solo mit Objekten. Hanna Hartmann hat rund um die Welt schon Auftritte gehabt, ist gereist von Mexiko bis Manchester, hat viele Auszeichnungen bekommen, viele Förderungen erhalten. Ich bin sehr froh, dass sie heute den Weg zu uns gefunden hat. Und sie arbeitet unter anderem auch mit rund um die Welt aufgenommenen Klängen, also Geräuschen, die sie dort einfach vorgefunden hat. Und verarbeitet diese zu Komposition. Dabei geht es unter anderem auch darum, Verbindungen zu schaffen zwischen Klängen, die scheinbar auf den ersten Blick mal nichts miteinander zu tun haben. Das, finde ich, passte besonders gut in unser Thema, weil Innenwelt, Außenwelt, Introspektion, Realitätsflucht, das ist ja erstmal, tut sich da ein sehr großer Graben auf. Und dieses Thema des Verbindungsschaffens zwischen Dingen, die scheinbar unverbunden sind, fand ich sehr schön. Das haben wir also auf der akustischen Ebene heute in der Performance auf jeden Fall da. Zunächst möchte ich eine kleine Einführung in das Thema geben, von sehr vielen unterschiedlichen Blickwinkeln. Danach gehen wir in die Performance von Hanna Hartmann. Dann gibt es 10 Minuten Pause. Da können Sie, wenn Sie möchten, auch an der Bar nochmals Getränke erwerben. Und danach werden wir die beiden Stücke in Auszügen hören, jeweils 15, 17 Minuten. Und danach gibt es eine Gesprächsrunde, wo ich einige Fragen stellen werde und Sie dann auch die Möglichkeit haben, Anmerkungen und Fragen loszuwerden. Mein Thema heute ist erstmal ein bisschen allgemein klingend. Was ist innen, was ist außen und was bedeutet das überhaupt? In diesem Thema Inseln der Fantasie klafft ja dieser Graben zwischen mir und dem anderen, dem Außen. Ich möchte das erstmal linguistisch beleuchten. Das ist ja im Grunde innen und außen ist so ein ähnlicher Begriff wie rechts und links. Das heißt, er ist eigentlich rein relativ. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, das Fenster ist links, kann ich natürlich auch so mich stellen und sagen, aber nein, was erzählst du mir? Das ist rechts, das sehe ich doch. Und dann kann ich wiederum sagen, ich sehe, dass es links ist. Und wenn du behauptest, es ist rechts, dann lügst du oder du bist verrückt. Und dann kann ich antworten, wenn du behauptest, dass das Fenster links ist, dann bist du verrückt und lügst. Und so geht's, wenn man relative Dinge mit absoluten Dingen verwechselt. Mit gleichem Recht können wir das natürlich auch auf viel größere Kontexte übertragen. Also zum Beispiel drinnen draußen. Wir sind jetzt hier drinnen, die Leute, die da auf dem Anger rumgehen, sind draußen. Oder wir Erfurter sind innen und die Landeier da irgendwo aus der Umgebung, die sind total draußen. Wenn jetzt aber ein eingefleischter Berliner oder eine eingefleischte Berlinerin hierher kommt, der oder die sagt dann vielleicht, dass Erfurt ja total JWD ist. Sie sehen, wie relativ das ist. Das kann man natürlich auf die Nation, auf Europa, auf alle möglichen viel größeren Kontexte übertragen. Und man merkt auch gleich, dass da oft eine Wertung drin steckt. Also meistens wollen wir irgendwie drinnen sein. Du bist draußen, ist ein Satz, den wir in der Regel überhaupt nicht gern hören. Damit wären wir bei einem psychologischen Aspekt. Ob wir uns als Teil der Welt empfinden oder als Fremdkörper, ist ja rein subjektiv. Also selbst wenn die Situation vielleicht eher so ist, dass ich ein bisschen draußen bin, kann ich mich trotzdem wunderbar innen drin fühlen und alles andere um mich herumringen und natürlich auch umgekehrt. Ich kann mich immer als Fremdkörper fühlen, egal wo ich bin und in welchem Kontext. Und damit wären wir bei dem Thema, dass ich eigentlich permanent, also nicht ich, sondern jeder, ständig seine Innenwelt und seine Außenwelt ja selber kreiert. Das ist nichts Objektives. Wenn man das ein bisschen ins Extreme führt, ist man bei einem konstruktivistischen Ansatz. Das bedeutet, alles, was ich wahrnehme, ist eigentlich meine Projektion und meine Erfindung. Darüber kann man jetzt lange reden, aber bestimmte Dinge sind unumstritten. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das Gorilla-Experiment kennt. Für diejenigen, die es nicht kennen, werde ich es jetzt verderben. Das funktioniert nämlich nur, wenn man es nicht kennt. Aber ich erzähle jetzt einfach, wie es mir damit ergangen ist. Es ist ein Experiment, was belegt, dass ich eigentlich nur sehe, was ich auch erwarte, was in meiner Welt schon vorkommt. Da haben Psychologen einen kleinen Film gemacht mit Basketball spielenden Leuten. Die einen sind weiß, die anderen sind schwarz gekleidet. Und die Aufgabe lautet, man soll zählen, wie oft die weiße Mannschaft den Ball wirft. Man guckt dieses Filmchen, konzentriert sich auf diese weißen Gestalten und sagt dann am Ende ganz stolz, 13 Mal habe ich gezählt, haben die Weißen den Ball geworfen. Und dann kommt die Frage, haben Sie den Gorilla gesehen? Und man denkt, was? Was soll das denn jetzt? Also Gorilla habe ich natürlich nicht gesehen. Und dann soll man den Film nochmal anschauen. Und man ist fassungslos, weil in der Tat durch dieses Bild läuft eine absolut lächerliche, dunkle, in ein Gorilla-Kostüm gekleidete Gestalt. Und man hat sie einfach nicht wahrgenommen. Und das geht den allermeisten Menschen so. Also ich persönlich war etwas entgeistert, weil ich immer dachte, ich habe eine besonders scharfe Wahrnehmung und ich sehe das natürlich alles. Ich glaube, ich habe auch tatsächlich eine ganz gute Konzentrationsfähigkeit. Aber gerade das ist die Falle. Unsere Konzentration auf etwas Bestimmtes, unser Fokus verunmöglicht, dass wir das sehen, was außerhalb dieses Fokus liegt. Das können Sie jetzt auch als Lob der Unschärfe betrachten. Manchmal ist es vielleicht viel besser oder bringt viel mehr, sich zurückzulehnen, die Augen so ein bisschen zusammenzukneifen und einfach mal zu gucken, was da so alles ist, statt sich auf etwas zu konzentrieren. Also wir sehen, unsere Wahrnehmung ist in sehr hohem Maße relativ. Ich persönlich glaube wirklich, das ist eine der ganz großen Herausforderungen für jeden persönlich, aber auch für die Menschheit im Allgemeinen ist, aufzuhören zu denken, das, was ich wahrnehme, ist die Wahrheit. Ich glaube, das ist ähnlich naiv wie zu denken, die Erde ist eine Scheibe oder die Sterne sind Löcher im Himmelszelt, was man ja auch mal dachte. Wie relativ unsere Wahrnehmung ist, das wird ganz deutlich, wenn wir mal kurz auf die Biologie gucken, nur so schlaglichtartig. Wir sehen ja relativ gut, also unsere Wahrnehmung, unser Weltbild entsteht stark durch die Augen, durch das, was wir sehen. Aber eine Libelle beispielsweise hat 30.000 Einzelaugen, kann 6-mal schneller Bilder prozessieren als wir und hat zu diesen 30.000 Augen auch noch 3 Punktaugen, von denen wir gar nicht genau wissen, wozu die überhaupt dienen. Also die Wahrnehmung der Libelle ist so schnell und so anders, dass wir nicht mal wissen, wozu eigentlich, weil wir selber so weit davon entfernt sind. Ich hatte mal ein verrücktes Erlebnis mit einem Hund in einer S-Bahn. Da geht es jetzt um Sinne, die bei Menschen ein bisschen verkümmert sind und von denen wir gar nicht recht eine Vorstellung haben. Also ich saß in der Berliner Ringbahn. Ich behaupte, nur einige von Ihnen hier können sich vorstellen, wie trist die Berliner Ringbahn ist. Genau. Eine höchst traurige Angelegenheit. Alle Leute sitzen da, verkniffene Gesichter, mundfest zu, grau, müde, abgehärmt, leicht aggressiv. Und jeder will einfach nur nach Hause. Also man macht gern die Augen zu oder hört Musik oder schottet sich irgendwie ab. In diese Ringbahn stieg ein Hund. Und dieser Hund kam auf mich zu mit wedelndem Schwanz, stürzte sich sozusagen auf mich. Er war sehr schlecht erzogen, er war noch ziemlich jung. Und schnüffelte an meinen Hosenbeinen. Und die Dame, die Besitzerin dieses Hundes war, entschuldigte sich und sagte, ja, das ist eine Hunderasse, die besonders gut riecht, also noch viel besser riecht, als Hunde sowieso riechen. Und da wurde mir klar, aha, ich kam nämlich aus dem Reitstall. Ich roch nach Pferd, nach Heu, nach Stroh, nach allen diesen Dingen, die für den Hund eine ganz große Freude und quasi eine Erleuchtung waren. Mitten in dieser S-Bahn entstand dem Hund eine ganz andere Welt. Und dieser Hund machte mich richtig vergnügt, weil er sich so über mich freute. Das übrigens hat mit den Spiegelneuronen zu tun. Also die Freude eines anderen, die imitieren wir instinktiv durch die Spiegelneuronen, was auch eine Überwindung des Innen-Außen ist. Etwas, was wir alle ständig machen. Die Spiegelneuronen gelten auch als die Empathieneuronen. Aber die Freude dauerte nicht so lange, denn urplötzlich wandte sich der Hund von mir ab, ignorierte mich komplett und stürzte sich auf einen jungen Mann, der gerade eingestiegen war und fing noch viel aufgeregter an seinen Händen zu schnüffeln. Und ich dachte, was ist das denn jetzt? Ich fühlte mich richtig beleidigt. Der junge Mann zog die Schultern hoch und sagte, ich bin Fleischer. Ja, nochmal zum Innenaußen. Selbst wenn wir auf unseren eigenen Körper gucken, ist das ja eine höchst relative Angelegenheit. Zum Beispiel Mund, Nase, Lunge. Da nehme ich ständig Luft auf und fülle ein Stück Außenwelt in mich hinein. Oder ist meine Lunge ein Stück Außenwelt? Das Gleiche gilt natürlich für den ganzen Verdauungstrakt von der Speiseröhre bis zum Darm. Ist das ein Stück Außenwelt? Wir befinden uns permanent im Austausch. Auch unsere Haut atmet. Jede Zelle hat permanent irgendwie Kontakt nach außen. Chemisch gesehen könnte man ja die Welt auch als eine Welt schwirrender, energiegeladener Teilchen betrachten, die ständig alle im Wandel begriffen sind und nur so zufällige Formen annehmen, wie sie und mich oder den Hund oder den Stuhl. Bei dieser Art der Betrachtungsweise ist man dann fast bei einem hinduistischen Weltbild, wo alles einfach nur eine ephemere Erscheinungsform von Energie ist. Ich wage ganz kurz einen ganz kleinen Blick auf die Physik. Ich war immer eine absolute Niete in Physik, was wirklich damit zu tun hatte, dass mein Physiklehrer einen unerträglichen Körpergeruch hatte. Manchmal ist das einfach so, der arme Mann stank und ich habe Physik gehasst. Und da kommt man dann nicht mehr richtig von weg. Aber was wirklich interessant ist für unsere Wahrnehmung und eben auch für die Wissenschaft, ist der Punkt, dass auch vor dem Hintergrund der Quantenphysik, die Physik selber, also Wissenschaftler, Physiker, beginnen zu hinterfragen, ob die Physik mit ihrem Fokus auf Massen und Messen ein höchst unvollständiges Weltbild abgibt, was eigentlich zu hinterfragen wäre. Also nicht alles ist messbar, sagen jetzt einzelne Wissenschaftler. Und ich will das nur ganz kurz mal veranschaulichen, wenn man ein Atom vergrößern würde, jetzt nur als Gedankenexperiment, damit wir uns das vorstellen würden. Wenn man ein Atom so weit vergrößern würde, dass der Kern 1,7 Meter Durchmesser hätte, eine Kugel, dann wären da 50 Kilometer Abstand bis ein 0,1 Millimeter großes Elektron das nächste Teilchen wäre. Also das, was am nächsten am Atomkern ist, 50 Kilometer weit entfernt und 0,1 Millimeter groß. Dazwischen ist nichts. Aber was ist nichts? Also die Physik lenkt immer mehr den Blick darauf, was ist eigentlich dieser immense, riesige Raum, der da ist und über den wir nichts wissen und der rein räumlich gesehen das allermeiste ausmacht. Also ich kann jetzt nicht sagen als Masse, weil es ist eben keine Masse. Aber wenn man alle Masse, die da wäre, sozusagen komprimiert und zusammendrücken könnte, dann wäre die ganze Welt winzig klein, weil das meiste, was hier ist, eigentlich dieser riesige, immense Raum ist, über den wir quasi nichts wissen. Da möchte ich eine ganz kleine chinesische Weisheit anbringen, die schon sehr alt ist. Da heißt es in einem alten Text, was die Vase ausmacht, ist nicht der Ton, sondern der Raum, den die Vase umgibt. Und ich glaube, das gilt für ganz vieles. Sie könnten fast alles bisher Gesagte als 4, 5 Argumente betrachten dagegen, dass das Thema, über das ich rede, überhaupt existiert. Innen, außen, vielleicht gibt's das gar nicht. Zumindest nicht so, wie wir es wahrnehmen. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, wenn wir das aber so empfinden, und ich empfinde mich ja als Entität und habe diese körperliche Grenze und empfinde ein Außen, was nützt mir das dann, dass das vielleicht gar nicht so ist, wenn ich aus dieser Empfindung nicht rauskomme? Da möchte ich noch mal ganz weit zurückgehen. Wir nähern uns jetzt der Philosophie. Platon hat ja dieses Höhlengleichnis geschrieben. Und sicher kennen Sie das alle, aber ich rufe es noch mal in Erinnerung. Da geht es im Grunde genommen darum, dass er sagt, bildhaft gesprochen, wir befinden uns alle in einer Höhle. Ich darf jetzt mal ausschmücken, einer relativ schäbigen, muffigen, nicht unheimlich befriedigenden Höhle, wo wir Schatten über die Wand laufen sehen. Und diese Schatten halten wir für die Welt und für die Wirklichkeit. Aber diese Schatten kommen von einer Welt oberhalb der Höhle, wo eben die wahren Dinge sind, die Dinge an sich, die diese Schatten werfen, die wir selber nie wahrnehmen, weil wir in dieser Höhle gefangen sind. Und wir nehmen eben nur ihre Schatten wahr und denken, das ist die Realität. Schopenhauer, der von diesem Grundbild ausgehend das wesentlich detaillierter weitergedacht hat, kommt auch zu dem Schluss, dass die Welt unsere Vorstellung ist. Was wir erleben, ist unsere Vorstellung, also ein Resultat unserer Imagination. Und insofern ist unser Wahrnehmen und auch unser Handeln vorbestimmt oder bestimmt durch unser eigenes Raster, was uns innewohnt. Also das geht dabei um Kategorien wie Zeit, Raum, Kausalität. Außerhalb dessen können wir nicht denken, nicht handeln, nicht wahrnehmen. Und was da nicht reinpasst, fällt durch. Schopenhauer sagt auch, dass es auch das Ding an sich, er nennt das den Willen, gibt, der außerhalb dieser Raster ist, den wir aber eben nie sehen können. Dementsprechend, nach Schopenhauer, sind wir in unserem Handeln eigentlich unfrei. Das ist ein bisschen anders als das, was zum Beispiel Kant gesagt hat oder insgesamt in der Philosophie der Aufklärung ja geglaubt und gedacht wird, dass der Mensch nämlich durch seine Vernunft, durch seine Ratio einen freien Willen hat und sich sozusagen über sich selbst stellen kann und freie Entscheidungen treffen kann. Es gibt ein möglicherweise etwas unerquickliches Hirnexperiment aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts von Benjamin Labatt. Und der zeigt nun tatsächlich, man kann auch wieder an der Aufstellung dieses Experiments ein bisschen rummosern oder das relativieren, aber im Prinzip zeigt dieses Experiment, dass der Impuls im Hirn, der einen Menschen dazu bringt, etwas zu tun, stattfindet, bevor dieser Mensch sich des Impulses bewusst wird. Also es ging in dem Experiment darum, dass ein Mensch die Hand heben soll, wann immer er das möchte, und die Reihen, und gleichzeitig wurden seine Hirnströme gemessen. Und die Reihenfolge war, erst ist der Impuls im Gehirn messbar, der Mensch weiß sozusagen noch von nichts, dann wird dem Mensch bewusst, ich möchte eine Handlung vollbringen, und dann kann er bewusst diese Handlung ausführen. Das wurde oft als Argument benutzt, zu sagen, dass der Mensch unfrei ist und über seine eigenen Willensimpulse gar keine Kontrolle hat. Und wiederum mit Schopenhauer, der das ja auch glaubte, könnte man dann sagen, was der Mensch rational dann vorbringt, warum er etwas getan hat und was seine Motivation war, das ist alles erst eine Erfindung im Nachhinein oder eine Legitimation. Andererseits klafft da eine Lücke, denn immerhin, erst ist zwar der Impuls messbar, dann kommt die Bewusstwerdung, aber zwischen der Bewusstwerdung und der Handlung ist ja auch noch etwas. Und da kann der Mensch dann eben vielleicht doch mit seinem freien Willen rein und sagen, gut, ich habe jetzt erst dieses oder jenes gewollt, jetzt will ich es aber doch nicht. Also das relativiert so ein bisschen den Beleg, dass der Mensch jetzt unfrei wäre. Letztendlich wissen wir im Augenblick noch nicht, weder philosophisch noch wissenschaftlich, wie sehr wir als Menschen in der Lage sind, unsere eigene Welt sich zu verändern, unsere Art der Wahrnehmung. Wir wissen nicht, ob wir frei oder unfrei sind. Ich persönlich glaube, dass es zwar diese objektive Limitierung der Sinne gibt, also wir sind begrenzt, aber unser Wissen macht uns vielleicht ein bisschen freier und ermöglicht uns auch, diese Grenze zwischen innen und außen immer mehr zu überwinden. Das ist eine relativ positive Sicht, aber ich glaube, dass wir im Grunde erst ganz am Anfang stecken als Menschheit im Erkenntnisprozess. sozusagen in den Kinderschuhen und uns gerade erst auf die Schliche kommen. Wer sind wir wirklich? Was können wir wirklich? Und was ist unsere Beziehung zur Außenwelt? Das ist natürlich komplett subjektiv. Man könnte genauso gut sich darüber auslassen, wie alt und verbraucht die Menschheit ist, dass wir in einer Sackgasse gelandet sind und dass das alles nichts mehr bringt. Aber jetzt werde ich wieder konstruktivistisch, indem ich sage, ich glaube, dass wir am Anfang stecken und in dem Wort Anfang steckt eine Kraft, die Kraft des Beginns, schaffe ich ja in gewisser Weise auch diesen Anfang, auf jeden Fall in mir und vielleicht auch hier in diesem Raum als Realität und vielleicht in dem einen oder anderen Kopf. Vielen Dank. Jetzt kommt Hannah Hartmann.
Wir hören einen Veranstaltungsmitschnitt aus dem Herbst 2020. Der Salon für akustische Kunst stand an diesem Sonntagnachmittag unter der Überschrift Inseln der Fantasie. Wir machen eine kurze musikalische Pause und steigen danach wieder ein. Thank you.
Wenn alle wieder hier sind, mit Getränken versorgt, dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Ich freue mich sehr auf die beiden Hörspiele, die wir zu Gast haben. Ich möchte ganz kurz die Autorin des ersten Hörspiels mit wenigen zusammenfassenden Sätzen vorstellen, Ruth Johanna Benrath, herzlich willkommen. Verfasserin von Romanen, Erzählungen und Gedichten und von Bühnenstücken und Hörspieltexten. Zudem auch ein bisschen wissenschaftlich und journalistisch unterwegs, aber das ist eher Nebenthema im Augenblick. Ihre Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet und gefördert. Geh dich, 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 das Stück, das wir gleich im Auszug hören werden, ist Hörspiel des Jahres 2019 geworden und hat in Österreich den Hörspielpreis der Kritik verliehen bekommen, Anfang dieses Jahres. Applaus, Applaus. Es handelt sich dabei um einen fiktiven Dialog mit der wichtigen Nachkriegsautorin Elfriede Gerstel und ist anlässlich des 10. Todestages dieser Autorin entstanden. Wir werden nach dem Stück, beziehungsweise wenn wir beide Stücke gehört haben, ein bisschen darüber sprechen. Jetzt möchte ich eigentlich gar nicht viel mehr sagen, sondern einfach mal hören, was Ruth uns beschert hat. Stimmt, ich war so frech und habe mir meine Lieblingsminuten ausgesucht. Also wir steigen ein bei Minute 10 und werden etwa gut 15 Minuten hören. Danke.
Seien wir prosaisch. Erzählen wir eine Geschichte.
Willst du wirklich eine Geschichte hören?
Ja, ja, ja.
Ein Mann, als Österreicher verkleidet und schon ganz müde von der langen Fahrerei, klopfte an das Stadttor und begehrte einzureisen.
Immer mit der Ruhe, erwiderte der Zöllner. Was haben Sie gelernt? Was können Sie? Was wollen Sie?
Na, dreimal dürfen Sie raten, erwiderte der Gefragte, so gut er es vermochte in der Landessprache.
Wollen Sie mich zum Besten haben? Erboste sich der Grenzer.
Nur was werde ich schon wollen? Erstaunte sich der Fremde. Ein Stipendium, ein Bungalow, ein Bungalöwe, ein paar gebratene schöne Berger Tauben.
Und wie ging das weiter?
Ich stamme aus einem achtbaren Nachbarland, schrie der Fremde.
Und wie ging es dann weiter?
Das ist ein ganzer Roman.
Schreiben wir einen Roman. Schreiben wir einen Roman.
Höbiger liegt schon den dritten Tag im Bett.
Ohne krank zu sein.
Er hat eben zu nichts Lust.
Er hat eben zu nichts Erreichbarem Lust.
Er hat eben zu Unerreichbarem Lust. Vielleicht ist er nur verliebt.
Das geht vorüber.
Er sieht blass aus.
Er hat rote Flecken im Gesicht.
Er will so viel verstehen.
Er will so viel verändern.
Er will sich so viel verstehen und verändern.
Das geht vorüber.
Das geht vorüber.
Wir wollen ihn besuchen.
Wir haben ihn besucht.
Der Gedanke, dass die Welt anders ist, als er sie wünscht, geht ihm nicht in den Kopf.
Er ist in seinem Kopf.
Ist es ein Grund zu verzweifeln?
Ich weiß es nicht.
Ja, wenn man wie er ist, ja.
Weiß er nicht, dass er nichts ändert?
Weiß er nicht, dass alles weitergeht?
Dass alles, als wäre es vorläufig, weitergeht?
Dass wir zum Beispiel ein Haus weiter ins Kino gehen?
Ohne ihn.
Was geht nicht alles weiter?
Was alles geht nicht weiter?
Der Tod.
Der Tod geht nicht weiter.
Hör auf.
Der Tod ist eine runde Sache.
Der Tod geht nicht vorüber.
Der Tod ist nicht vorläufig.
Hör auf.
So kommen wir nicht weiter.
Ja, wir wollten ins Kino gehen.
Ja, wir wollen ins Kino gehen.
So kommen wir nicht weiter.
So kommen wir nicht weiter.
So kommen wir nicht weiter.
Ab da in Abendbedingten.
Figuren aufstellen und verwerfen. Was soll das?
Was soll das?
Figuren sind Abbildungen. Und Abbildungen, besonders ähnliche, sind müßig. Ich glaube ja nicht an die Abbildbarkeit wie die Herren Realisten. Ich habe auch mit den Wesensbeschauern nichts zu schaffen.
Abbildungen. Da bin ich, die Abbildungen.
Aber was bleibt dann zu tun?
Schluss jetzt mit der Sehnsuche und der Sehnsucht nach Relevanz, sage ich. Wenigstens für heute. Entschlossen.
Aber was bleibt dann zu tun?
Geh dicht, dicht, dicht.
Geh dicht, dicht, dicht.
Geh dicht, dicht, dicht.
Geh dicht, dicht, dicht.
Also keine Geschichte?
Die Geschichte, wie ich schwanger war, ohne Geld und von einem Arzt zum anderen?
Die Geschichte, wie wir zu viert in einer winzigen, finsteren Wohnung?
Die Geschichte, wie ich endlich die Adresse bekam und der Arzt schon eingesperrt?
Die Geschichte, wie ich in der Wohnung weder arbeiten noch schlafen konnte, weil da immer Lärm war?
Die Geschichte, wie ich dann die Adresse von einem Arzt bekam, der noch nicht eingesperrt war, aber doppelt so viel Geld verlangte.
Wie ich noch keine Bücher verstand und wie ich sie dann verstand, aber keine kaufen konnte.
Wie ich jahrelang kein eigenes Zimmer hatte, nur eine Bettdecke zum Verstecken. Und wie ich dann gelernt habe, was man sich wünscht und was nicht.
Gabel, Messer, Schere und Licht sind für brave Kinder nicht.
Ich kann das nicht erzählen.
Sie kann das nicht erzählen.
Man kann das nicht erzählen.
Bissal gfiert, a bissal gfreit, Hauptsache aus dem Köller ausgegräut. April 1945.
Die Nachkriegssuppe. Wir löffeln und löffeln, wir werden nicht satt. Und Vater sagt, damals und Mutter, sagt Matt, das Süppchen ist nicht süß. Es schlürfe, wer da kann. Die Supp ist aus Salz, das Töpfchen steh nicht. Still, und wer noch nachholen will, der stirbt daran.
A bissel gfiert.
Die Nachkriegssuppe.
A bissel gfeit.
Wir löffeln.
Hauptsache aus dem Keller ausgegriffen.
Und löffeln.
April 1945.
Wir werden nicht satt. Und Vater sagt.
A bissel gfiert.
Damals. Und
A bissel gfeit.
Sagt.
Hauptsache aus dem Keller.
Das.
Hauptsache aus dem Keller.
Ist nicht süß.
Hauptsache aus dem Keller.
Es schlürfe, wer da kann.
April.
Die Suppe ist aus Salz. Das Töpfchen steht nicht still. Und wer nachholen will, der stirbt daran. Damals.
April 1945.
Süppchen.
Die Suppe ist aus Salz.
Das Töpfchen steht nicht still. Und wer noch nachholen will, der stirbt daran. Wir löffeln und löffeln, wir werden nicht satt. Und Vater sagt damals und Mutter sagt, mach das Suppe nicht süße Schlürfe, wer da kann. Die Suppe ist aus Salz. Die Suppe.
Es geht weiter, 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 es geht weiter. Damit was weitergeht. Damit was weitergeht, geht vorläufig was weiter, damit was bleibt. Damit vorläufig was bleibt. Damit bleibt was vorläufig bleibt. Damit was bleibt vorläufig bleibt. Das Bleibende. Das vorläufig Bleibende. Vorläufig bleibt das Vorläufige, das Bleibende. Vorläufig bleibt das Bleibende, das Vorläufige Bleibende. Vorläufig bleibt das Vorläufige, das Bleibende, Bleibende. Vorläufig bleibt das Bleibende, das Vorläufig Bleibende. Damit was weitergeht, geht vorläufig was weiter. Damit vorläufig was bleibt. Damit was weitergeht, geht vorläufig was weiter. Damit vorläufig was weitergeht, damit was weiter bleibt, geht was. Damit was weitergeht, bleibt was. Es bleibt weiter, es geht.
Weiter, es geht weiter, liebes Pferd.
Weiter, weiter.
Und wo fliegen wir hin?
Nach Fred.
Wie?
Fred.
Fahr mit dem Ritschi auf die Fidschi. Mit dem Fritz nach Kitz. Mit der Hanna nach Havanna. Mit der Elfi nach Delphi. Mit der Mezitant ins Disneyland.
Ich bin halt gern am Tag zu Haus. Führ abends meine Grillen aus. Treff mich mit Hasi oder Schulli. Im Anzug oder Bulli.
Bleiben wir halt zu Haus. In Berlin.
In Wien.
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 In Berlin.
Wien.
In Berlin.
In Wien.
In Berlin.
In Wien.
In Berlin.
In Berlin.
In Wien.
In Wien.
In Berlin.
Was machen unsere Freunde in B. Sie warten auf mein erlösendes Wort.
Erlöse uns.
Berliner Alltag, 1968. Ladet Jupp zu einem Joint, ist das sicher gut gemeint. Kauft sich Hannes eine Flasche, hat er Geld in seiner Tasche. Nach der Demo, auf die Schnelle in die alte S-Bahn-Quelle. Mäntel werden oft geklaut. Komm, sei heute meine Braut.
Schlaflos. Immer schlaflos. Über dem Meeresspiegel. Zwischen hier und der nächstgrößeren Stadt. Pläne, keine Pläne, Tauben. Und diese Hitze bis tief in die Nacht hinein. Schachspiel, Aufmärsche, Kleinigkeiten, Schachspiel. Und deine Abwesenheit. Das täglich geringere Übel. Tauben, keine Songs mehr. Und Gras, Gräser, der Polarstern, die Freier in Hemdsärmeln und mein blondes, mein finsterstes Herz.
Penelope, angefressen.
Ein wahrhaft arktischer Sommer dies Jahr. Ganz und gar nichts los im Vorort. Du bist über alle Berge, hockst irgendwo am Hellespont, kaust Korinthen und stellst den Hänflingen nach. Keinen Bleistift zur Hand und mit dem Postschiff kommen. Heut nur Lemuren, Kontoauszüge, die verregneten Rosen des anderen.
Oh, Odysseus, du Arsch! Wenn du nicht bald heimkommst, kannst du aber echt brausen.
Warum schreibt er nach Wochen, er sei dort gut angekommen, käme so schnell nicht wieder, habe sich eingelebt als ein gewisser Herr Niemand aus Übersee. Die Behörden seien diskret gewesen, seine Gegner nicht trinkfest, das Zimmermädchen bezahlbar. Was geht mich das an? Sie lasse mich grüßen. Gelächter, der Schafspelz. 1:0 für Herrn Niemand.
Ich warte wie ein Trottel, du schurst über die Meere mit deiner Havara.
Alles gelingt dir wie zuvor. Tagesfahrten, Polemik, Zimteis. Die Atmung, Gebühren. Dein schönes Profil, einige Fremdsprachen, sehr tröstlich und vieles andere mehr. Arztgänge, Klamauk, Gartenfeste, das Versmaß. Sommersprossen, das hölzerne Pferd, alles das gibt dir recht. Ruinen, dein Zweitbett, die Grimasse im Schlaf.
Lang schaue ich nicht mehr zu, es stehen auch welche auf mich. Spür dich nicht, wenn ich einen in der Hapfen hab, wann's kommst.
Zur Zeit der Laubreise. Schlaf, die gestrigen Lippen, sein Blick in die Ferne. Korallen und Gräten, das Füllhorn, Regen, sein fliehendes Haar. Regen, das Schminkzeug, gezinkte Sterne in seinen Ohren, das Wachs. Sirenen, sein Ja-Wort, Fehlalarm, Regen, der Regen, die Traufe, oh Baby.
Bist aber selber schuld. Mir imponierst nicht mit deiner Odyssee, du Erfinder des Oropax.
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 Oropax. Oropax. Oropax.
Oropax.
Oropax.
Oropax.
Oropax. Oropax. Oropax. Oropax. Oropax. Ax. Europax. Oro. Oropax. Oropax.
Ja, ich freue mich schon sehr, der Ruth Johanna Benrath gleich ein paar Fragen dazu zu stellen. Eine wirklich spannende Arbeit. Jetzt aber, ich verkneife mir alle Kommentare, gehen wir direkt weiter zu Nach Mitternacht. Ich freue mich sehr, Barbara Meerkötter hier begrüßen zu dürfen, die die Autorin und Regisseurin ist. Autorin in dem Sinne, dass sie einen Roman von Irmgard Keun bearbeitet hat und dann auch in ein Hörspiel gebracht hat, auch als Regisseurin. Also sie ist sowohl die Bearbeiterin als auch die Regisseurin dieses Stücks. Ich möchte unbedingt anmerken, dass es sich um einen Roman aus dem Jahr 1937 handelt. Das finde ich ganz essentiell bei diesem Stück. Es ist der erste Exilroman von Irmgard Keun. Und ich glaube, er ist auch, dieses Hörspiel ist auch als Hörbuch erschienen und kann erworben werden. Die Autorin und Regisseurin Barbara Meerkötter ist eine ganz erfahrene Frau für den Rundfunk und lehrt auch in Rostock und Berlin. Korrekt. Und habe ich noch was vergessen? Dann habe ich noch kurz Zeit hinterherzuschieben, dass wir natürlich auch nur einen Auszug hören können. Das ist zudem ein Hörspiel in zwei Teilen. Und wir springen in eine Situation nach einer Rede Adolf Hitlers auf dem Opernplatz in Frankfurt. Genau. März 1936. Ich glaube, alles andere erklärt sich von selbst. Ich wünsche viel Vergnügen.
Uns wurde es leerer. Immer leerer. Ganz leer. Alle Juden gingen fort. Aus dem Lautsprecher rasten Reden wie ein Gewitter.
Gnädiges Fräulein, wünschen Sie vielleicht von einem Balkon aus alles zu sehen?
Natürlich wünschten wir das. Auch wenn der Kellner ausdrücklich Gerti fragte. Wo wir schon einmal da waren? Wir fuhren mit ihm im Lift auf und ab. Alle Balkons waren Nester voll Menschen. Aber der Kellner fand noch einen Balkon, in den er uns reinquetschen konnte.
Es kommt mir vor, als hätten wir Freikarten für einen Theaterplatz, auf den wir eigentlich nicht gehörten und für den wir nicht passend angezogen sind.
Rechts auf der Seite vom Opernplatz hatte sich ein schwarzes Meer von Menschen gebildet, die bewegten sich auf und ab in langsamen Wellen. Manchmal wurden aus dem Meer von Menschen ohnmächtige Frauen von SS-Männern fortgetragen. Dadurch wurde den Leuten in den Logenbalkons das Warten nicht zu langweilig. Dann glitten auf einmal Autos über die Straße. So weich und eilig wie fliegende Daunenfedern. Und so schön.
Nie in meinem Leben habe ich so wunderbare Autos gesehen.
Und so viele. Alle Gauleiter und zugehörigen hohen Parteimänner fuhren in solchen Autos. Es war herrlich. Die sind sicherlich alle furchtbar reich. Denn wenn ich an den Franz denke und mir ausmale, er würde noch 100 Jahre leben und von morgens bis abends arbeiten, wenn er immer Arbeit hätte, und würde 100 Jahre nichts trinken und kein bisschen rauchen und nichts tun als sparen, dann könnte er sich in 100 Jahren noch immer nicht so ein Auto kaufen. In 1000 vielleicht. Aber welcher Mensch wird 1000 Jahre alt? Und mit einem Mal, langsam, fuhr ein Auto vorbei. Darin stand der Führer, wie der Prinz Karneval im Karnevalszug. Aber er war nicht so lustig und fröhlich wie der Prinz Karneval und warf auch keine Bonbons und Sträußchen, sondern hob nur eine leere Hand. Ein hellblaues Kügelchen rollte aus den dunklen Reihen hervor auf die Straße dem Auto entgegen. Das war Bärtchen Silias, die zur heutigen Reihendurchbrecherin ernannt worden war. Denn oft wünscht der Führer, mit Kindern fotografiert zu werden. Aber diesmal hatte er wohl keine Lust. Bärtchen stand als einsamer, kleiner Punkt mit einem riesigen Blumenstrauß. Vorbei war der Führer. SS-Leute umknieten Bärtchen, Blitzlicht flammte. Nun kommt Bärtchen vielleicht doch noch in die Zeitung, wenn auch nur mit SS-Leuten statt mit dem Führer.
Eigentlich hat man gar nicht viel davon, solche führenden Männer anzusehen. Die führenden Männer haben sicher viel mehr davon, wenn sie von uns allen angesehen werden.
Da standen diese Herrschenden nun persönlich auf dem Balkon vom Opernhaus. Sie blieben erleuchtet, sonst wurde Nacht. Die Lichter des Platzes wurden gelöscht, damit die Reichswehr zu richtiger Geltung kommen konnte. Denn die hatte blinkende Stahlhelme auf und brennende Fackeln in den Händen. Damit tanzte sie zu militärischen Musikklängen eine Art Ballett. Es handelte sich um einen Zapfenstreich und stellte einen historischen Moment dar und sah sehr hübsch aus. Die Welt war groß und dunkelblau. Die tanzenden Männer waren schwarz und gleichmäßig, ohne Gesichter und stumm, in schwarzer Bewegung. Ich habe in einem Kulturfilm mal Kriegstänze von Negern gesehen. Die waren etwas lebhafter, aber der Tanz der Reichswehr hat mir auch sehr gut gefallen. Die Lichter der Stadt flammten auf. Verstreut war die Menge. Fortgeglitten waren die Herrschenden in ihren Zauberautos, klingend davonmarschiert die Reichswehrsoldaten. Eine verlorene, zu Boden gefallene Fackel schwelte, glimmte ins nächtliche Dunkel. Keiner trat sie aus. Vorm Henningerbräu stießen Gerti und ich gleich auf den Kurt Pielmann, der aufgeregt war und in SA-Uniform.
Wunderbar. Ganz wunderbar war es gewesen. Haben Sie denn alles gesehen, verehrte Fräulein? Ich habe wahnsinnigen Durst auf ein schönes Glas Bier.
Nach Aufregung wird von den Leuten ja immer gern Bier getrunken.
So? Setzen Sie sich doch, Fräulein Gerti. Genau hierhin, neben mich. Genau.
Das Lokal wurde immer voller.
Ist das schön, Sie hier zu treffen?
Der dicke, große Herr Kulmbach war reingeschwitzt gekommen, ganz rot und verquollen.
Wenn ich an Ihrem Tisch Platz nehmen dürfte, ich muss doch über das heutige Ereignis sprechen. Mit guten Freunden darüber sprechen.
Herr Kulmbach hat den Führer schon 4-mal gesehen und könnte trotzdem nie genug von ihm kriegen. Kulmbachs Eltern haben ein kleines Wirtshaus im Taunus. Da wäre der Führer vor Jahren auch mehrfach eingekehrt. Kulmbach erzählt oft davon. Immer was anderes. Und bei jeder Erzählung haben die Besuche des Führers sich gemehrt. Allmählich hat man das Gefühl, als habe der Führer sein halbes Leben bei Kulmbachs verbracht und könnte ohne den Kulmbach nicht leben, so wie Kulmbach nicht ohne ihn.
Wie Sie wissen, war ich im vergangenen Jahr auf dem Nürnberger Parteitag gewesen. Also, das muss ich sagen, das war mein größtes Erlebnis. Ich könnte stundenlang davon erzählen.
Aber er erzählt immer nur, dass der Boden gezittert hätte.
Der Boden hat gezittert während des Feuerwerks. Richtig gezittert!
Ich würde das auch aufregend finden. Extra eine Uniform und hohe Stiefel hat der Kulmbach sich machen lassen, auf Abzahlung und eigene Kosten. Auf jeden Fall war das die Situation, in der Gerti den Pielmann mit den schöneren Uniformen der Reichswehrleute quälte.
Die Reichswehrleute haben schönere Uniformen und sehen auch sonst schöner aus. Und wenn es schon einer von militärischer Rasse sein muss, dann habe ich lieber einen von der Reichswehr.
Ausgerechnet vor diesem nationalsozialistischen Kulmbach stänkert Gerti den Kurt Pielmann auf die gefährlichste Weise an. Gerade war Pielmann noch so selig über die Reichswehr. Nun wird er mit ihr gequält.
Gnädiges Fräulein, aber Sie haben die nationalsozialistische Weltanschauung nicht begriffen.
Das sagen die Parteileute immer, wenn sie sich geärgert fühlen.
Lieber Pielmann, aber so erklären Sie sie mir doch.
Wer das nicht längst begriffen hat, dem kann man es nicht erklären.
Gerti und ich haben nun schon 1000-mal erlebt, dass bei solchen Fragen